Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Mit diesem Wort von Jesus grüße ich euch zum Gottesdienst. Es ist erstaunlich, welche Menschen und wie viele Menschen zu Jesus kommen, angezogen sind von ihm. Es gibt bei Jesus keine Vorbedingungen, um zu kommen. Das wird heute die Mitte der Predigt sein, dass man nicht erst Mitglied der Kirche sein muss, nicht aus dem Ort sein muss, wo alle anderen her sind, dass man seine Ehegeschichte nicht erst zurechtgebracht haben muss. Sie kommen einfach. Und dann erzählt die Bibel, dass Neues entsteht bei diesen Menschen. Wir werden es bei Matthäus hören, dass er von sich erzählt in Matthäus 9. Und er stand auf und folgte ihm. Wörtlich, er auferstand. Anastasis steht da drin und folgte ihm. Da geschieht auf geheimnisvolle Weise Neues. Ohne Vorbedingung kommen und dann abwarten, was mit Menschen geschieht. Und wir haben es ja bei uns selbst erlebt, dass wir zu ihm gekommen sind und dass geheimnisvoll Neues geworden ist mit uns. Wir feiern, weil Jesus uns heute Morgen einlädt. Er ist der Gastgeber, er ist derjenige, der uns sammelt. Darum feiern wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, da ist ja nur Grund für Freude, auch für uns. Wir sind Menschen, die willkommen sind, wie alle, von denen wir in der Bibel lesen. Und wir sind Menschen, die nicht erst Bedingungen erfüllen müssen. Darum sind wir hier, weil du uns einlädst, weil es uns zu dir hinzieht. Und wir erbitten das, was auch die Menschen der Bibel erfahren haben, dass du mit uns redest, mit jedem, wie er es braucht, wie sie es braucht, und dass wir neu werden. Wir danken dir für dich und wir danken dir füreinander. Amen.
Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit jedem von uns. Wir haben eben gehört, wie Jesus den Matthäus ruft. Die Erzählung davon finden wir im Evangelium des Matthäus im 9. Kapitel. Über viele Jahrhunderte ist man davon ausgegangen, dass Matthäus, der Zöllner, derselbe ist, der dann später das Evangelium schreibt. Es spricht nichts dagegen. In zwei Kapiteln im Matthäus-Evangelium, in dem vom Neuen erzählt wird, vom neuen Wein, der nicht in alte Schläuche passt, vom Stoff, den man als neuen Stoff nicht auf ein altes Kleid draufflicken kann, von Freudenfest und Trauerfeier, dass es nicht zusammenpasst. In diesem Setting erzählt Matthäus von sich selbst und sagt: Und ich stand auf, ich bin auferstanden und ihm gefolgt. Also seine eigene Geschichte wie ein Baustein in den Erzählungen davon, dass mit Jesus Neues anbricht. Für die Predigt habe ich eine ähnliche Erzählung ausgesucht. Es ist auch ein Zöllner, und zwar der Zöllner Zachäus, von dem im Lukas-Evangelium erzählt wird, Kapitel 19. Ich lese die Erzählung und teile einige Beobachtungen mit euch. Lukas 19, Abvers 1. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Kleiner Zwischenhalt. Warum findet Jesus den Zachäus in Jericho? Weil in Jericho eine der drei Zollstationen ist. In Israel gab es drei Zollstationen. Eine in Jericho, eine in Kapernaum. Matthäus 9, Jesus ist in Kapernaum, als er den Matthäus findet. Und eine in Caesarea, das ist eine Hafenstadt. Caesarea am Mittelmeer. Hier also die Zollstation in Jericho. Wer es sich vorstellen möchte, die sogenannte Königsstraße geht von Damaskus aus senkrecht nach Süden bis zum Roten Meer. Es ist eine Höhenstraße, die weitgehend durchs heutige Jordanien verläuft. Die Straße ist gut 4000 Jahre alt, wird auch heute in Teilen benutzt. Und auf der Höhe von Jericho, also nördlich des Toten Meeres, gibt es einen Quereinstieg. Da kann man jetzt Richtung Mittelmeer abbiegen. Heißt, jeder, der von Damaskus kam oder aus dem Süden von Ägypten und der nach Israel rein wollte, konnte auf der Höhe von Jericho abbiegen. Darum und direkt hinter Jericho auf einer Linie ist dann Jerusalem. Und darum also Zollstation in Jericho. Also wir haben gehört, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen. wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Jetzt wird uns etwas von dem Zachäus erzählt. Es wird uns erzählt, dass er begehrt, Jesus zu sehen. Das heißt, der will etwas. Der hat einen Wunsch in sich. Wir wissen nicht, ob er diesen Wunsch schon mal mit einem anderen Menschen geteilt hat. Ich finde es sehr interessant, dass er auf den Baum steigt. Die Äste gehen bis zur Erde. Das ist kein Kunststück, auf so einen Baum drauf zu steigen. Und dass er Jesus nicht anruft. Es sind so viele in der Bibel, die sagen, Jesus, hier, ich. Sie drängten sich um ihn. Von Einzelnen heißt es, sie schrien. Von Zachäus kommt kein Wort. Vielleicht ist das eine Geschichte für manche Männer, die nicht rufen. Mein Mann hat bei einer Psalmauslegung neulich über das stumme Rufen gesprochen. Dass es auch ein Rufen gibt, wo jemand nichts über die Lippen kriegt. Und vielleicht ist das bei Zachäus so. Einer, der nichts sagt, der sich nicht meldet, hier ich, hier oben, der will aber was, der sucht was. Das erzählt die Geschichte bis hierher. Er läuft voraus, steigt auf einen leicht ersteigbaren Baum und dann wartet er, dass er Jesus sehen kann. Jetzt Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freude. Es ist Jesus, der den Zachäus anspricht. Es ist Jesus, der ihn beim Namen nennt und ruft. Und unglaublich bewegend diese Formulierung, nicht Zachäus, du brauchst mich, sondern ich, Jesus, muss heute bei dir zu Gast sein. Ich, Jesus, muss zu dir kommen. Jesus ruft den Zachäus. Zachäus, ich und du. Da haben wir dasselbe, was wir bei Matthäus im Matthäusevangelium Kapitel 9 finden. Dass Jesus den Matthäus ansieht und sagt, komm mit, steh auf und komm mit. Und bei beiden und sofort antworteten sie und gingen mit. Meines Erachtens müssen wir die Bedeutung des Rufes noch viel mehr verstehen lernen. Es ist immer Jesus, der einen Menschen ruft. Und viele wissen nicht, dass sie gerufen sind. Die haben eine Unruhe in sich, eine Frage. Es zieht sie. Und es sind manchmal wirklich komische Ausdrucksweisen, wie sich ihre Sehnsucht äußert. Kennt man ja von sich selber. Wie war denn meine Sehnsucht nach Gott, als ich jung war? Die hatte schon einen sehr komischen Ausdruck. Das würde ich gar nicht erzählen heute. Und im Nachhinein weiß ich, da hat Gott mich doch schon längst gerufen. Wir sollten darauf achten, wo Gott einen Menschen ruft. Wenn wir merken, da will ja jemand, da ist jemand unruhig, da ist jemand neugierig, dass wir sagen, spür dem doch mal nach, ob es nicht Gott ist, der dich ruft. Und wenn es Gott ist, dann wird es weitergehen an dieser Stelle. Es braucht vielleicht einige Zeit. Wer vergleichend lesen will, der kann Lukas 15 ab Vers 1 aufschlagen. Das ist das Kapitel mit den drei Gleichnissen, dass Gott selbst Menschen sucht. Ich lese euch nur einen kurzen Abschnitt vor. Es ist wie eine Untermalung der Geschichte vom Zachäus. Was dem Zachäus als Einzelnen geschieht, das wird in Lukas 15 von vielen Menschen erzählt. Da heißt es, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt es auf die Schultern, freut sich und feiert. Das heißt, der Hirte, der sucht, der ruft, was verloren ist. Der ruft doch dieses eine Schaf. Das ist doch nicht nur der Zachäus, den er ruft, sondern Gott selber. Was verloren ist, heißt jeder, der nicht zu Hause ist. Verloren sein heißt, du bist nicht zu Hause. Du bist nicht von Gott gefunden worden, aber du gehörst zu ihm. Darum geht er suchen, ruft. Und wenn er dich findet, dann macht er es wie ein Hirte mit dem Schaf. Er legt es auf die Schultern, trägt es nach Hause und feiert. Wieder zurück zu Zachäus. Er ist einer, der gerufen wird, er steigt eilend vom Baum und nimmt ihn auf mit Freude. Nun, was macht er? Zachäus aber trat herzu und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Auf einmal geschieht etwas. Es geschieht nicht vor der Begegnung mit Jesus. Es geschieht, als Jesus bei Zachäus zu Hause ist, als er eingekehrt ist bei ihm. Da kann und will Zachäus auf einmal etwas. Und meine Behauptung ist, er konnte es vorher nicht. Warum hat er denn vorher nicht seine Sachen in Ordnung gebracht? Vielleicht, weil man es nicht kann vorher. Die Pharisäer, die sich da so beschweren, die liegen gar nicht so falsch. Sie haben nur eine andere Reihenfolge. Die sagen, soll der doch erst mal gerecht werden. Soll der doch erst mal das Geld zurückzahlen. Und dann ist er willkommen in der Gemeinschaft Gottes. Bei Jesus ist es andersrum. Jesus ruft einen Menschen, ich muss bei dir einkehren. Der Zachäus hört's, er freut sich, sie haben Zeit miteinander. Und da sagt Zachäus, und jetzt will ich etwas anders machen. Wenn man es von den Fakten her ansieht, ist es sehr interessant. Denn Zachäus macht jetzt mehr, als er gemusst hätte, wenn er nach dem Modell der Pharisäer vorgegangen wäre. Es gibt nämlich Regelungen dafür, wie man sein Leben in Ordnung bringt. Vom Gesetz her, also vom jüdischen Gesetz her, war es verlangt, steht im 4. Buch Mose, im 3. und 4. Buch Mose, 3. Mose 6, die ersten Verse, 4. Buch Mose 5, Vers 7. Da steht, wenn du es wieder recht machen willst, dich wieder gerecht machen willst, gib das zu viel Verlangte zurück und leg 20% drauf. Das ist der offizielle Satz. 20% drauf. Es gibt noch eine andere Anweisung, da muss man noch ein bisschen mehr drauflegen. Zachäus aber gibt nicht 20% zurück. Also er legt nicht 20% drauf. Er gibt vierfach zurück dem, von dem er weiß, ich habe ihn geschädigt. Das heißt, da muss doch was mit ihm neu geworden sein, dass er nicht jetzt nach den genauen Regelungen fragt. Was ist denn jetzt eigentlich korrekt? Blättern wir mal nach, was steht denn in der Ordnung drin? Sondern er sagt viermal so viel, völlig gut für mich. Und dann noch die Hälfte seines Besitzes für die Armenkasse. Er gibt zweifach. Einmal, wo er weiß, wen er geprellt hat, und dann die Hälfte seines Besitzes für die Armenkasse. Es sind meines Erachtens zwei Dinge, die im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Das eine ist, dass Jesus ruft. Ein Menschen bei seinem Namen ruft. Und der hat dann Jesus-Time, Face-Time, Zeit mit Jesus, Nähe mit Jesus. Und das ist nichts, was einzelnen Menschen vorbehalten ist. Darum der Verweis auf Lukas 15. Der gute Hirte, der sucht seine Menschen. Er sucht die, die nicht zu Hause sind, die nicht bei ihm sind. Und das Zweite, dass das Neue eine Folge ist dieser Begegnung mit Jesus. Es ist in der Bibel immer eine Folge. Es ist nie eine Voraussetzung. Ich finde, dass das eine gute Geschichte für uns als Gemeinde ist. Menschen zu helfen, den Ruf Gottes wahrzunehmen, sie zu ermutigen. Ist es nicht er, der mit dir redet? Und dann nicht von vornherein irgendwelche Bedingungen aufzustellen. Die können ja so unterschiedlich aussehen. Sondern es diesem Geheimnis Gottes überlassen, dass er Menschen neu macht. Und vielleicht auch uns fragen, woran sieht man es an uns, dass wir neu geworden sind? Ich frage mich echt, sieht man es eigentlich an mir? Woran sieht man es? Man kann es doch eigentlich nur im Zusammenleben miteinander erkennen. Woran soll man sonst wissen, dass jemand neu geworden ist? Wir als Gemeinde an unserem Miteinander muss man es sehen. Ich lese zum Schluss die letzten beiden Sätze Jesu. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Denn auch er, der Zachäus, ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn, Jesus selbst, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir haben es gehört, wie dein Sohn unterwegs ist. wie er Menschen anspricht und bei ihnen einkehrt. Wir danken dir, dass es deine Bewegung zu uns hin ist. Und wir haben gehört, wie der Zachäus antwortet, dass er vierfach entschädigt und dass er die Hälfte seines Besitzes für die Armenkasse gibt. Und das nehmen wir als Gebet für die Fürbitten. Wir sind eine Welt in Reich und Arm. Und wir hören, dass ein Mensch jetzt gar nicht anders kann, als mit umzuverteilen. Wir bitten dich für uns als den überwiegend reichen Teil, um diese Fähigkeit, uns am Umverteilen zu beteiligen. Und dass du es an deiner Kirche auch so machst, dass wir auf diesem Weg des Zurückgebens mit dabei sind. Du weißt, was jedem Einzelnen von uns auf dem Herzen liegt. Das sagen wir dir in der Stille. Du bist unser Vater im Himmel und darum beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. Der Segen ist kein Gebet. Der Segen ist auch kein Wunsch des Pfarrers, sondern im Segen tritt Gott dir unsichtbar an deine Seite und er geht ganz gewiss seinen Weg mit dir. Gott segnet dich und er behütet dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und er ist gnädig mit dir. Er hebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen.